Ein Teil von uns hat die Möglichkeit, schon Tina die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen, ein anderer Teil noch nicht. Das ist nicht schlimm, weil alle dürfen jetzt noch mal einen herzlichen Applaus geben, dass die Tina weiß, sie ist herzlich willkommen bei uns.
Danke euch vielmals, dass ich eingeladen wurde.
Ja.
Das freut mich sehr.
Ist wirklich schön, Tina, dass du da bist. Wir machen heute auf Hochdeutsch. Wenn wir dann wieder zurückkippen, dann sollen die sich melden, die das nicht so gut verstehen.
Genau.
Tina, wir steigen ein so mit deiner Biografie. Wir schauen ein bisschen zurück so an deine Lebensanfänge. Wie und wo bist du aufgewachsen?
Also in Hinterkaplen, das ist bei Bern in der Nähe, ganz schön idyllisch. Was lachst du?
Das hört sich so an wie so ein Kaff, würde man sagen.
Ja, wie hier. Also nein, noch ein bisschen kleiner.
Okay. Okay, da bin ich beruhigt.
Das ist ein großes, also ein Kaff, genau. Es ist ein Kaff, aber am wunderschönen Wohlensee an der Aare. Also sehr idyllisch, aufgewachsen eigentlich mit See und Schafweide vorne dran. Wald hinten dran in einer Siedlung.
Schön.
So,
genau. Und du hast als Teenager, Mädchen davon geträumt, was zu werden oder was war so dein Lebenstraum?
Ja, also
was
ich,
hast du dich gesehen?
Ich denke eben, ich habe vielleicht in meinem Elternhaus nicht so viel Lob, Anerkennung, Wärme, Liebe mitbekommen. Ich erkläre das immer so, dass ich später mal eine Postkarte gefunden habe von meinen Eltern, da stand drauf, bitte sei ein liebes Kind, damit wir dich lieben können. Und das hat mir dann gezeigt eigentlich, dass ich nicht einfach bedingungslos geliebt war, was ich bin, sondern ich musste wie etwas leisten oder ich musste wie etwas darstellen. Und ich denke, das hat sich so dann auch angefangen zu manifestieren, dass ich eben einerseits war ich sehr rebellisch, habe dann immer die Aufmerksamkeit gesucht. Andererseits habe ich mich auch sehr zurückgezogen in meine Fantasiewelten, viel Tagebuch geschrieben, ja, viel Fantasie aber auch entwickelt und einfach irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich werde es euch allen zeigen, ich werde mich bekannt machen, ich werde etwas ganz Besonderes.
Das war dein Traum, was ganz Besonderes zu werden. Und dann bist du Buchhändlerin geworden.
Ganz langweilig. Naja, ich habe halt auch immer viel gelesen, schon bevor ich in die Schule kam, und viel geschrieben. Und das war die Idee meiner Mutter eigentlich sehr schön. Ich bin froh, habe ich diesen Beruf gelernt. Das war ein sehr ein schöner Beruf. Hat auch gepasst, einige Jahre, bis es mir dann zu langweilig wurde in der Buchhandlung, weil da lief dann doch irgendwie zu wenig und ich las dann auch nicht mehr so viel. Und dann kam dieser Mann vom Fernsehen und das war eine Erotiksendung in Bern, eigentlich die erste in der Schweiz, Lust und Laune hieß die. Und da brauchte er wie eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, der auf der Straße so Interviews macht mit den Leuten, also dass er ganz intime Fragen stellt.
Aber da warst du eigentlich nicht ausgebildet dafür, das war mehr so eine spontane Geschichte, du hast gedacht, ja, das kann ich mir zutrauen oder...
Genau, ja. Also ausgebildet, ich denke vielleicht zum Beispiel, meine Schwester ist 15 Jahre älter als ich. Also ich bin eigentlich fast wie ein Einzelkind aufgewachsen. An ihrer Hochzeit, wo ich 10 war, da habe ich irgendwie das Mikrofon im Car an mich gerissen und habe dann alles kommentiert, was geschehen ist und die Leute unterhalten. Also irgendwie war da schon ein bisschen etwas von,
okay.
ich
war schon was dran. Also, und du hast gedacht, das ist okay, da steigst du drauf ein?
Ja, ich habe die Leute da ganz hemmungslos nach ihren intimsten Details gefragt und die sind dann entweder geflüchtet oder haben sie mir bereitwillig zur Verfügung gestellt. Aber so wurde ich dann halt auch schnell bekannt im kleinen Bern, sage ich jetzt mal.
Okay.
Ah, das sind die von Lust und Laune, eben diese Venus oder Venus, wie ich da diesen Namen mir dann auch gegeben habe.
Genau, und das war dann so die nächste Phase.
Hast
ein Label gegründet. Wir sehen dich da, Venus, du... Was hast du da genau gemacht? Also wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also ich war dann einfach sehr umtriebig auch, habe verschiedene Sachen gemacht, selber gemodelt, habe dann auch Styling gemacht, also Modeschauen organisiert, bin aber auch selber teilweise gelaufen, habe dann diese Agentur, also ich war auch noch dabei beim 20-Minuten-Zeitung am Anfang für Unterhaltungsthemen, habe so Miss Schweiz-Wahlen auch dokumentiert, solche Sachen gemacht, bin an Partys gegangen, Fotos gemacht und so weiter. Und dann bin ich auch noch beim Playboy Deutschland, habe ich noch kurz gearbeitet. Also immer Mode und Medien eigentlich verbunden und habe dann meine eigene Agentur gegründet, die World of Venus, also die Welt der Venus. eigentlich so eine Welt, ja, ich habe ein bisschen, ich dachte, ich mache mein kleines, eigenes kleines Playboy-Imperium, was eigentlich ein bisschen komisch ist als Frau, aber ich dachte halt, irgendwie habe ich das verknüpft mit Events dann. Ich habe dann Partys gemacht. Ja, genau, also das war zum Beispiel dann schon ein bisschen später, da habe ich dann auch Aufträge bekommen. Also World of Venus hat eigene Partys gemacht mit so Hostessen, wo wir halt dann ein bisschen sexy und lustig angezogen waren und die Leute eigentlich Drinks verteilt haben oder Süßigkeiten, solche Sachen. Später kamen dann auch Aufträge dazu von anderen Firmen. Also da war zum Beispiel auch der SCB, also der Hockey Club Bern, hat mich dann gebucht für einen Pin-Up-Kalender mit ihren Spielen zu machen. Also da haben dann diese Frauen-Models, die ich hatte, mit den Spielen dann so Pin-Up-Bilder gemacht. Jetzt gibt es ja Bauernkalender und alles mögliche sexy. Das war eigentlich so einer auch der ersten in dem Sinne. Und dann, ja, es war eine Agentur für Styling, für Promotionen und eigene Events am Anfang eigene noch, Events. Ja, später nicht mehr.
Genau. Und es war sehr erfolgreich. Also du redest da von Leuten, 400 Leute pro Party, 1000 Leute pro Party, viele Aufträge. Mhm. Du beschreibst es auch als eine Zeit, wo das Telefon praktisch permanent geklingelt hat. Oder das war, also du warst richtig...
Ich hatte dann so wie erreicht, was ich mir ja gewünscht habe, dass ich wirklich, es läuft nichts ohne mich, man braucht mich, ich bin wichtig. Und ich habe sicher auch ein bisschen Glamour nach Bern gebracht, das gab es so nicht in dieser Form, genau, noch nicht. Später habe ich das ja dann auch in Zürich, aber dort ist dann anders, dort gab es ja das eigentlich schon. Und im beschaulichen Bern haben wir dann schon einiges in Bewegung setzen können. Okay. Mhm.
Aber also dir war irgendwie auch klar während der Zeit, das ist eigentlich nicht alles. Also du, auf der einen Seite hast du den Erfolg und die Aufmerksamkeit und die Anerkennung, die hast du gehabt. Das war was, wo in der Zeit sehr viel da war. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du gemerkt, was hat gefehlt?
Also das war eigentlich so ein bisschen, kann man auch sagen, das Schaufenster oder das, was nach außen war.
Ja.
Weil innen war ich ja eigentlich auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung. Ich hatte auch, ja, ich hatte eine längere Beziehung auch in dieser Zeit, fast 6 Jahre. Aber ich habe diesen Mann dann auch verlassen, weil ich irgendwie, ich war ganz zerrissen eigentlich zwischen diesem Venus-Venus-Figur, wo ich da irgendwie mich dargestellt habe, fast auch ein bisschen gespielt habe. Und dieser Sehnsucht trotzdem nach Beziehung, nach Nähe, konnte das aber auch gar nicht richtig anbieten. Also ich war eigentlich nicht wirklich beziehungsfähig, sage ich jetzt mal. Ich bin auch Konflikten aus dem Weg gegangen. Ich hatte immer eine Fassade von Perfektion. Mir geht es immer gut, ich bin stark, ja nicht, also ich hätte nie geweint vor anderen oder vor einem Partner, das wäre mir peinlich gewesen, also ich hatte mich geschämt für Dinge, die man sich eigentlich nicht schämen müsste und habe dafür Dinge gemacht, wo man sich eigentlich schämen müsste oder ja, ich habe dann diesen Mann auch verlassen und wirklich dieses Party-Life einfach, ich will nicht an morgen denken, ich bin ewig jung, ja, Leben ist Party und dann eben auch mit jüngeren Männern mich eingelassen, wo ich eigentlich komischerweise Beziehung gesucht habe, aber das hat ja dann doch nicht funktioniert oder ich bin dann wieder davon aus Angst, dass ich ja auch mal verlassen werden könnte.
Okay.
Also, ja.
Und dann, also diese ganzen, das war ja wie auch ein innerer Konflikt in der Zeit. Und dann so nach 2 Jahren, obwohl eigentlich die Sache noch voll am Laufen war, also World of Venus war kein... Also war nicht aufs Mal gefährdet oder du hattest nicht den Eindruck, das geht jetzt da zu Ende, aber trotzdem, für dich war fertig, du hast das Ganze aufgegeben.
Ja, also es ging ein paar Jahre mehr, ich glaube 4, 5 Jahre hatte ich diese Agentur.
Hattest du,
Agentur, ja. Und, aber genau, 2 Jahre nachdem ich diese Beziehung, aus dieser Beziehung gegangen bin und dieses, ja, wirklich halt Party durchgegeben habe, da hat es für mich einen, gab dann diesen... eigentlich massiven Zusammenbruch, man könnte das Psychose nennen, vielleicht Burnout, was man damals noch nicht so gesagt hat, aber oder einfach wie einen Zusammenbruch von dieser ganzen Scheinwelt, oder die ich mir da konstruiert habe, oder dieses, so wie ein Kartenhaus, das zusammenfällt. Vielleicht kannst du jetzt die Folie mit diesem Kochtopf, ich habe das dann so gezeichnet später, wenn du lange deine Gefühle nicht zeigst, unterdrückst eigentlich, wie vielleicht Wut oder eben Trauer und schwierige Dinge, dich nicht mit Leid auseinandersetzen willst, und eigentlich nicht so in deiner Realität lebst. Aha. Ich denke, da ist die Realität ganz deftig eingebrochen. Ich hatte ja auch zu dieser Zeit 14 Jahre gekifft jeden Tag, also okay. Marihuana geraucht, viel eigentlich. Aha. Auch um mich zu, ich bin ja, war sehr hibbelig, ja. Also auch um mich zu beruhigen. Genau. Viele werden ja. dann ganz mhm. träge, aber ich war eigentlich, ich habe dann auch sogar noch mehr Ideen auch gehabt immer. Und ja, das gehörte irgendwie wieder dazu auch, zu dieser Zeit. Natürlich auch Partys und Alkohol und so. Aber und da war ich auch zusammen in dieser Zeit dann mit einem 18-Jährigen. Mhm. Und plötzlich hat sich alles so angefangen zu wenden, wie ich wusste, hey, ich kann doch das nicht ernsthaft irgendwie diesen Mann als meinen Partner bezeichnen. Und dann hatte ich auch viele Aufträge und ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber und mhm. auch an meine Hostessen, was die machen müssen und so. Und plötzlich ist das so wie alles zusammengebrochen. Und wie ein Kochtopf, der lange piepst und niemand hört es und plötzlich genau, explodiert der Deckel das, ja. und all diese Gefühle sind in einer deftigen Stärke auf mich eingedrungen und das war so eine Zeit von wirklich 2-3 Monaten, wo ich dann wirklich extremen Hass auf mich selber bekommen habe. Also diese Venus, es war gar nichts mehr gut. Ich sagte zu mir, ja, diese Venus ist tot, mhm. wusste dann aber auch nicht mehr, ja, wer bin denn ich? Ja. Hatte auch krasse Träume von richtig so Identitätslosigkeit, mhm. Hatte auch Hass auf meine Eltern bekommen, dass da ja kein Fundament ist, dass ich gar keine richtige Beziehung habe mit ihnen. Mhm. Auch Schuldgefühle, dass ich eben diesen Mann verlassen habe, der mhm. ja eigentlich so gut zu mir war. Mhm. Und da war sehr viel, ja, auch Angst dabei, weil ich wollte dann eigentlich auch, ich hatte auch Selbstmordgedanken, weil es war so viel Verdammung da, mhm. Dass es mich fast, ja, dass ich gar nicht mehr, dass ich so viele Sachen sind auf mich eingewirkt, die ich vorher nie gekannt habe. Und das hat mhm. mich Angst gemacht. Und da ging eigentlich nichts mehr für jemanden sehr Aktives. Ja. Mhm.
Also es ging nichts mehr, aber Jesus, hast du zu dem Zeitpunkt, das war noch kein Thema bei
Nein,
dir?
Nein, gar nicht.
Aber der Vers, den wir da jetzt sehen, genau. Ein Törichter baut sein Haus auf sandigen Grund und es stürzt ein und wird völlig zerstört, sein Fall ist groß. Das ist sowas, was du im Nachhinein über diese Phase sagen kannst? Oder
ja.
Das war das wie nachher klar?
Genau, ich habe einfach gemerkt, oder später ist mir das klar geworden, wo ich diesen Vers gelesen habe, wenn du eben auf ein schwammiges Fundament oder wenn du keine Wurzeln hast, wenn du nicht eben ja, jetzt der Glaube Jesus hast, dann bricht das ein, dann hast du auf die falschen Dinge gebaut. Dann, ja. Es ging darum, mich zu verherrlichen oder mich in den Vordergrund zu bringen. Und nicht einen Gott zu danken oder zu ja. wissen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und dass ich gar nicht muss mir das so erkämpfen in der Welt. Mhm. Und ja, und dass du dann eigentlich nur verlierst, dass ja. es keinen Bestand hat. Mhm. Man kann erfolgreich sein oder eben tolle Firma, alles Mögliche haben, ein riesiges Haus, vielleicht bist du dann mit 50 in diesem tollen Haus und bist alleine. Mhm. Und was hast du dann, oder?
Ja, eben.
Oder ich mache
das Haus ja, auf genau. Sand gebaut, ja.
ja. Oder irgendwann, die Freunde sind immer noch so jung und ich werde immer älter, könnte okay. ihre Mutter sein. Das war für mich dann ja. später auch ganz schlimm. Ich dachte, hey, ich möchte nicht, also das ist ja Horror, wenn du da auch noch in den Clubs rumtanzt mit 50 oder okay. 60. Und
ja, war irgendwann klar, das hat keine Zukunft.
Nein.
Also so. Aber dann, Jesus war noch kein Thema, aber du hast wie gemerkt, es ist ein neuer Lebensabschnitt dran. Du bist dann nach Zürich gegangen. Mhm. Hast dann dort auch wieder für 20 Minuten so einen
Blick am Abend,
mhm. Style-Check? Oder,
ja, ich habe dann diese Rubrik Street-Style gemacht,
Street-Style.
Die gab es auch neu. Also zuerst war die Zeitung ja noch Heute und Grün, unterdessen gibt es sie gar nicht mehr. Aber da war genau, da war 5 Jahre lang auf der letzten Seite immer eine Person abgebildet, da stand, was sie trägt und wie teuer das war. Und das habe ich 5-6 Jahre lang gemacht. Das war auch toll, ich war... Aha. unterwegs auf der Straße, habe, glaube ich, etwa 1500 Leute fotografiert, kennengelernt, im Ausland unterwegs. Aha. Das war eigentlich toll, Aha. sehr toll. Aber irgendwann ja. dachte ich, hey, es geht nur um die Kleider, es geht eigentlich ja. nur um das Äußere.
Ja.
Und das hat mich immer mehr dann auch gelangweilt. Ja. Ich wollte mehr von diesen Menschen irgendwie wissen oder, ja. oder war Und? Auch selber lange nicht bereit, bei mir tiefer zu gehen. Mhm.
Und dieser Wunsch nach Ruhe. Also du hast dann verschiedene Sachen probiert, man hat es im Film schon so angetönt gesehen, so dieser Wunsch, irgendwie zur Ruhe zu kommen, Weil du warst nach wie vor, du warst gefragt und du warst...
Ja, Zürich lief dann noch mehr.
Zürich lief noch mehr. Genau. Da bin ich ja froh, dass wir in der Nähe sind.
Genau. Genau, wohnte dann an der Langstraße und da ging
es ja auch.
Und
da läuft noch mehr, oder?
Ja, ja, da kannst du jeden Abend irgendwo hingehen und es gab auch viel mehr Einladungen dann auch an diese Events und Prominente und Mode-Showroom-Dinge und so.
Aber bei dir war klar, es muss irgendwie, da muss erstmal was zur Ruhe kommen. Du hast dann alles Mögliche ausprobiert und dann bist du irgendwie in Südafrika gelandet. Erzähl uns, wie war das? Also da gibt es ja ein Bild davon, da bist du in Südafrika. Also,
ja, da war ich eigentlich auch das dritte Mal in Südafrika. Vorher war ich eben für Modeproduktionen auch. Das ist ja eigentlich, Südafrika ist der Ort in der Welt, wo die meisten Modeproduktionen stattfinden, muss man eigentlich auch wissen. Da gibt es riesige Agenturen und Sachen. Und da habe ich halt 2 Jahre lang auch, da war ich einfach auch zum Arbeiten und habe da diese weiße, reiche Welt gesehen. Und das hat mich auch immer mehr so, das ist doch nicht das echte Afrika. Oder ja, ich war dann eben privat da und da habe ich bei Einheimischen gewohnt. Da war ich dann in den Townships bei den Kindern. Ja. Und ich denke, da ist schon, da ist einfach sehr viel, hat angefangen, ein Perspektivenwechsel, oder Gott hat mir da wirklich auch angefangen, meine Schutzmauern zu brechen oder runterbrechen. Ja. Und ich habe einfach arme Menschen, die so fröhlich waren. Und ich habe da habe da selber so viel mitbekommen. Und und wo ich zurück war in Zürich, da wusste ich, wie stark das. Ja, es hat mich einfach sehr bewegt und ich wollte eigentlich da gar nicht mehr weg, aber sehr geweint auch und merkte so, wo ich dann wieder in Zürich rumgerannt bin. Ja,
das passt nicht mehr?
Nein, es ist zu viel und ich mache nicht mehr in dieser Modewelt eigentlich. Ja. Und,
und dann bist du nach Indien gegangen. irgendeine Karte oder irgendein Traum, da war...
Ja, also es ist dann, kann es ja nicht, muss nicht alles erzählen, aber das war am Anfang vom Jahr und am Ende vom Jahr bin ich eigentlich nach Indien gegangen und dazwischen habe ich wirklich, hatte ich wie eben diesen starken Eindruck auch, hey, gib das alles auf, so als würde ich die Fischerroute, wie Jesus sagte zu den Fischen, schmeißt eure Routen hin und kommt mir nach, oder? Ja. Ich hatte keine Ahnung, wer mich gerufen hat oder habe zwar gebetet dann auch in dieser Zeit, weil ich wirklich wie auch, verzweifelt war, was passiert, oder ich hatte wie, ich wollte Veränderung oder einfach Ruhe und mich finden und dann habe ich eben alles aufgegeben, die Wohnung an der Langstraße, dann alle Kleider verkauft und bin eben nach Bern noch ins Zelt und die Leute dachten, jetzt spinnst du total und du läufst da barfuß in Zürich noch rum und so und bin dann, später habe ich dann aber die Agentur auch aufgegeben. Und ja, Träume hatte ich wieder. Also ich habe gebetet, habe an Gott geglaubt schon, aber ich hatte immer noch so Buddha oder Hinduistisches noch, hat mich noch mehr interessiert. Ja. Dann habe ich aber geträumt, dass ich entrückt worden bin von Jesus. Und dann am nächsten Morgen muss ich das nachlesen auf Wikipedia. Was heißt das, Entrückung?
Was heißt Entrückung?
Okay, genau. Vielleicht möchte ich so stark verschwinden von dieser Welt, weil mir auch die Ungerechtigkeit zugesetzt hat.
Ja.
Und dass ich am liebsten weggehen würde, oder?
Also der Wunsch war da und der Traum war da und dann hat dir ein Freund hat dir eine Adresse in Indien gegeben, aber du wusstest eigentlich gar nicht, was sich hinter dieser Adresse verbirgt.
Ein Modeberater, der eigentlich Pfarrer war, also ein Pfarrer, der nicht mehr als Pfarrer amtet, sondern zwei Modeläden hat in Bern und Zürich, den kannte ich von den Modeläden und der hat, der ist aber Inder, aufgewachsen in Varanasi und der hat mich dann und ich habe dann, eben auch ein bisschen längere Geschichte, ich bin bei dem gelandet und habe dem erzählt und dann meinte er, geh doch dort nach Varanasi, da ist ein Waisenhaus, da kannst du vielleicht helfen, ein bisschen sein. Hat nicht Kirche gesagt, glaube ich, sonst hätte ich vielleicht noch Kirche. Bin dann aber direkt im christlichen Waisenhaus gelandet.
Du bist in einem christlichen Waisenhaus in Indien gelandet, also noch nicht ganz entrückt, aber fast entrückt, also entrückt von dieser stressigen Welt an der Langstraße und von dieser Unruhe in dir und von diesem auch nicht wissen, wie es weitergeht, auch von diesem alles loslassen.
Ja.
In Indien hattest du dann nichts mehr von dem, oder?
Und ich habe ja auch Heimat gesucht und natürlich, wo ich nach Bern gegangen bin, habe ich ja auch irgendwie Heimat oder Nähe oder auch zu meinen Eltern.
Ja.
Aber wo ich gemerkt habe, dass dass meine Eltern, das hat mir dann in dieser Zeit auch gar nicht gut getan, da habe ich ja da auch den Kontakt abgebrochen. Und ich habe ja in Indien eigentlich Heimat gefunden.
In Indien hast du dann Heimat gefunden?
Ja, aber es war Weihnachtszeit und Ich habe dann zum Beispiel auch gecheckt, Jesus Christus hat ja mit Weihnachten zu tun. Ich meine, bei uns war Weihnachten immer viel Essen, Geschenke und das war es, oder?
Okay.
Nichts mit Jesus oder Gott. Und das war und dann eigentlich Kinder wieder, die mein Herz halt mega berührt haben. Ja. Oder mir auch irgendwo, ja, schlussendlich auch geholfen haben, meine Kindheit zu konfrontieren. Oder ich musste dann auch Kindheit konfrontieren. Mhm. Oder auch die vielen Beziehungen, die ich hatte und Abtreibungen, die ich auch hatte. Mhm. Also da kam ich mit meinem verkackten Leben, sage ich jetzt mal, Ende 30. Und ich hatte keine Familie. Kein Mann, keine Kinder, die haben mich gefragt, die Inder, hey, Familie, Foto zeigen. Ich so, nein, und es war alles einfach nur schief, oder? Alles, was ich gemacht habe in der Schweiz, hatte dort überhaupt keinen Stellenwert. Und ich habe mich eigentlich nur geschämt und bin dann mit dieser Gnade aufgenommen worden, angenommen worden. Und da habe ich diese Gnade von Jesus durch diese Menschen ja schon so erlebt, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe. Mhm. Und wie sie mich angenommen haben und diese Töchter da von einer kanadischen Missionarsfamilie, die auch da waren, die waren jung und die haben mit den Kindern aber Programm gemacht und ich habe gedacht, hey, in dem Alter 18, da habe ich nur getrunken und Blödsinn gemacht und die sind da, es hat mich so fasziniert und gleichzeitig beschämt und auch wie sie gesprochen haben über zukünftige Freunde oder Männer, Ehemänner, dass sie keinen Sex zum Beispiel haben würden, bis sie heiraten und das hat mich total, ich habe das total bewundert und fand es extrem schön. Und ich habe dann auch noch später, ich habe dann ja noch christliche Hippies kennengelernt, also Gott hat da wirklich gewirkt, weil ich nicht nur so das Konservative dort, sondern dann eben auch noch Hippies gezeigt, wo ich halt gesehen habe, das sind auch Christen, also ich muss vielleicht doch nicht ganz mich dann normal anziehen oder kann immer noch barfuß Worship auf dem Rasen machen oder schöne Blumensachen auf den Boden legen, Und dort hat es eben dann auch ältere, also 40, 45-jährige Frau, die die Gemeinde geleitet hat, die hatte auch nie einen Mann und die strahlte und ich dachte, wow, das gibt es ja gar nicht.
Also, man kann ohne Mann glücklich
sein. Ja, genau, man kann mit Jesus so erfüllt sein und so freudig und für die Gemeinschaft da sein und das fand ich einfach wow. Ich dachte, das möchte ich auch. Ja.
Das möchtest du auch. Wunderbar. Und in die Zeit hinein ging dann auch die Phase, wo du angefangen hast, Bibel zu lesen. Mhm. Also ich nehme an, du hast dort halt eine Bibel bekommen, weil das irgendwie Christen waren.
Englisch. Und
englische Bibel?
Mein erstes Buch in Englisch. Ja, echt? Genau.
Und dann hast du angefangen, englische Bibel zu lesen?
Alles, ja. Es ging dann sogar lang, dass ich in Deutsch, ich habe 2 Jahre lang nur Englisch gebetet, Bibel? Gelesen, gesungen.
Und was waren das so für Verse? Also du hast praktisch vorher du bist nicht christlich aufgewachsen in dem Sinn. Also hattest du
wenig Unterweisung konfirmiert.
Ja, und Unterweisung konfirmiert, aber dann war Schluss. Also Bibel war auch Schluss. Ja. Und für dich war eigentlich auch relativ lang klar, das ist kein Buch, das du lesen möchtest. Nee. Obwohl du viele Bücher gelesen hast, hast du gesagt, als Buchhändlerin sowieso. Mhm. Aber das Buch hast du nicht gelesen. Aber dann dort in Englisch. Was hat dich so in den ersten, weißt du das noch, angesprochen?
Ich habe viel, zwar so Philosophisches, Psychologisches, hat mich schon immer interessiert, oder eben dann Esoterisches, aber wo ich die Bibel dann zum ersten Mal gelesen habe, dann war für mich schon ganz klar, dass das ist lebendiges Wort, das ist Wahrheit, das hat mir nur bestätigt, was schon da am Arbeiten war. Da,
also du warst schon wie so vorbereitet, dass das, was du gelesen hast, nachher wie klar war, das spricht deine Situation.
Ja, zum Beispiel auch, sammle deine Schätze nicht auf Erden an, sondern, weil da können sie ja zerstört werden, da kannst du nichts mitnehmen, wenn du stirbst. Also für mich war klar, im Himmel, wo mein Herz ist, also ich kann mir nichts ansammeln oder so. Oder dann auch ganz krasse Verse von Paulus, irgendwie nicht mehr Sklave der Sünde sein, sondern Sklave der Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist sogar derselbe, den Augustinus, der ja auch in sexuellen Dings gefangen war, angesprochen hat. Also solche Verse auch.
Ja.
Und dann natürlich die Geschichte von der Frau am Brunnen.
Am Brunnen,
die hat mir auch jemand, eine andere Frau noch, vorgelesen.
Ja.
Und ich habe mich natürlich da auch extrem identifizieren können. Mhm. Irgendwie, hey Jesus, ich wusste einfach, ich brauche Jesus, er ist das lebendige Wasser, er gibt mir alles, was ich brauche, damit ich das nicht mehr diese Bestätigung von Menschen oder Männern suchen muss. Ja.
Ja. Also das heißt, du hast angefangen, Bibel zu lesen, du hast angefangen, die verschiedenen Christen auch kennenzulernen,
genau, ja.
Auch diese Missionare, ja, die Leute, die dort Missionare, in dieser Gemeinde, Hippies, genau. Und dann, dann gab es da diesen Jugendanlass. Also die Gemeinde hat einen Jugendanlass durchgeführt und du warst eigentlich nicht eingeladen.
Ach, du hast das gut gelesen, ja.
Aber du warst nicht eingeladen, ja. Und dann bist du trotzdem gegangen. Also du warst dort und was ist auf diesem
Jugendanlass? Ja, weil der Pastor hat dann einfach plötzlich gesagt, warum bist du eigentlich da? Und ich schon wieder beschämt, oder? Die Leute haben gesagt, kommst du auch? Und ich dachte, ja, ich komme auch mit.
Ja.
Dann sagt er, erstens bist du nicht mehr so jung und zweitens bist du nicht mal getauft. Also gehörst du eigentlich nicht zur Gemeinde.
Okay.
Also er hat ziemlich klare
Worte gesprochen. Das war relativ klar.
Das brauchte ich dann manchmal auch. Und dann bin ich zuerst auch rebellisch zum Wasser gesprungen, habe gesagt, dann tauf mich doch. Aber dann ist auch die eine gekommen und hat schon gesehen, wie ich geweint habe, weil das mir gerade alles zu schnell ging. Obwohl, ja, und sie hat gesagt, Tina, wenn das noch nicht so weit ist, dann ist das okay.
Ja.
Und ich habe gemerkt, wir sind dann noch eine Stunde zum Wasserfall gelaufen, weil das war dann ein Ausflug an einem Wasserfall. Und ich habe eigentlich Gott gesagt, Ich bin eigentlich ready, ich möchte aber nicht in der Kirche halt so Standard, oder ich möchte in der Natur irgendwie und in Varanasi im Ganges kannst du ja nicht, da schwimmen Schmutz und Leichenteile, also das ist schrecklich, genau.
Musik, okay.
Und darum war dieser Ausflug eigentlich ja perfekt, oder? Und Gott hat dann auch sehr stark gesprochen, jetzt, heute ist der Tag, oder? Und
heute
das war
ist
auch
der Tag.
Das war auch ganz, ganz kurz, bevor ich Indien verlassen musste.
Okay.
Genau, also zu dem Zeitpunkt habe ich schon mein Leben Jesus anvertraut und auch gemerkt oder bin befreit worden von vielem und habe dann auch gesprochen, noch Zeugnis gegeben, auch in der Kirche und das war dann noch später, eine Woche später oder so.
Eine Woche später hast du dich dann taufen lassen, das ist der kanadische Missionar, gell?
Ja, genau, das ist der kanadische Missionar und der indische Pastor.
Der indische Pastor von dieser Gemeinde dort und die haben dich dort getauft und die haben... Die haben ja auch dein Zeugnis gehört gehabt und die kannten dich, also so ganz spontan war es dann doch nicht.
Nein, genau. Darum ist es dann auch passiert. Also ich
genau,
mich ja
darum ist es dann auch passiert.
Genau.
Okay, ja, schön.
Weil es, ja.
Und dann hat dein Leben eine Wende genommen, also eine wirkliche Wende. Also nicht nur von Bern nach Zürich und eigentlich dann wieder ins Gleiche rein, sondern du bist verändert wieder in die Schweiz gegangen.
Ja, absolut.
Was war die größte Veränderung so? Du sagst... So Freiheit, Glück, so das sind so zwei Stichworte dann in diese Zeit rein.
Also ich habe natürlich auch Vergebung erfahren, ich habe auch meinen Eltern vergeben und ich bin eigentlich zurück nach 4 Monaten im Ausland oder Indien und Sri Lanka, bin ich dann eigentlich am Bahnhof Zürich gewesen mit meinem Gepäckstück und keinen Schlüssel, also ich hatte ja nichts mehr, keine Wohnung, nichts mehr und wusste gar nicht wohin und meine Patentante, die Christin ist, die hat mich abgeholt und ich habe dann einfach meine Eltern angerufen, oder?
Okay.
Und die haben mich aufgenommen und ich habe dann eigentlich fast ein Jahr nochmal bei meinen Eltern gewohnt, mit
also
40.
Mit 40?
Ja, genau.
Okay.
Was sehr herausfordernd war, aber auch irgendwie schön.
Also für wen?
Für genau. Beide.
Für
beide, ja.
Ja. Und dann hast du...
Genau, ich bin zu Nell und dann aber nach La Brie in
nach
diese La Brie. Studiengemeinschaft.
Genau. Studiengemeinschaft La Brie. Bei der Webseite bei La Brie steht zu dieser Lebens- und Studiengemeinschaft. Wir betonen einen biblischen, christlich orientierten Zugang zu Leben und Lernen, Gastfreundschaft, kulturellem Bewusstsein, Analyse und, wo nötig, Kritik. Wachstum in Gemeinschaft mit Gott und untereinander durch die Kraft des Geistes. Das ist extrem verdichtet, aber sag uns kurz, also was hast denn du dort gemacht?
Das war für mich eigentlich Lebensschule. Wirklich.
Lebensschule.
Wie wenn ich nochmal, also es fing ja wirklich wie alles nochmal an.
Ja.
Ich hatte so eine unglaubliche Dankbarkeit auch. Ich habe gestaunt über alles, was ich gesehen habe, wie ein Kind, was nicht selbstverständlich war, oder da in den Bergen, die Blumen, einfach die Schweiz überhaupt, oder? Weil dort sind Amerikaner die meisten und ich dachte, wow, ja, die Schweiz ist so wunderschön und ich hatte eine enorme Dankbarkeit. Dann war ich dort in Gemeinschaft, wo man den halben Tag gearbeitet hat, also entweder Küche, Garten, Wäsche machen, also putzen, WC putzen. Ja, also ich habe da ja 4 Stunden teilweise geputzt oder Wäsche aufgehangen mit einer Langsamkeit und es war herrlich.
Ja.
Und ich, ich war zwar 40, hatte überhaupt nichts mehr, also keine Position mehr oder Geld oder so und habe auch ein Zimmer geteilt, war im Kajütenbett geschlafen und das war eigentlich viel Demut auch gelernt, also Gott mir einfach auch mich irgendwie gedemütigt, aber es war nicht, hey, es gab so einen kurzen Moment mal, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich hier am WC putzen, was ist los, oder? Und vorher hatte ich irgendwie viel Geld, sogar eine Putzfrau daheim und so. Was ist aber dann hatte ich wieder so eine Freude, weil ich wusste, hey, ja genau, ich habe so viel mehr gewonnen, als ich gelassen habe und er lehrt mich und er diszipliniert mich, das heißt ja auch im Hebräer, er diszipliniert oder er will ja, dass wir wachsen, dass wir lernen, dass wir uns entwickeln und nicht aus Strafe, sondern aus Liebe.
Aus Liebe.
Und da hat es auch, ich habe dann auch ganz tolle Freundschaften gemacht dort. Und ja, die haben mir auch gezeigt, hey, vielleicht wollte ich dann mal zusammen sein mit jemandem, sie aber ihre Zeit mit Gott verbringen. Da hat sie mir auch wie Grenzen gesetzt, da habe ich wie gemerkt, hey, ich kann nicht immer kommen, wenn ich Lust habe, weil da gibt es noch was Wichtigeres oder da gibt es eben Grenzen, aber in Liebe diese Grenzen auch gelernt.
Und in die Zeit, Rein, sagst du, es war einfach Glück, oder? Makarios, warum Makarios? Für die des Griechischen nicht mächtig sind, also es ist griechisch.
Oder du hast mich gefragt, hast du jetzt ein glückliches Leben? Und da habe ich einfach, da habe ich einfach dieses, das habe ich auch tätowiert, Makarios ist eigentlich dieses Wort in der Bergpredigt, was heißt, glücklich sind die, die reinen Herzens sind, glücklich sind die, die Friedensstifter sind. Das ist eigentlich ein Wort, was eben nicht mit, was eigentlich eher glückselig meint und nicht glücklich, weil glücklich, das Wort kommt eigentlich gar nicht vor im Neuen Testament, weil das ist etwas Temporäres, etwas, das, einfach vielleicht schnell bist du glücklich, wenn du, ein neues Kleidungsstück hast oder wenn du neue Beziehungen, alles super, aber eigentlich ist das glückselig, das Makarios-Sein eigentlich einfach, du weißt, du bist von Gott gesegnet, du bist in Verbindung mit Gott, du hast den Heiligen Geist, du hast eine Zufriedenheit, also in allen Herausforderungen drin, weißt du, du hast eine innere Zufriedenheit, die kann dir niemand nehmen. Du weißt, du verbringst die Ewigkeit bei Gott. Du bist eben nicht durch die äußeren Umstände bestimmt mehr, abhängig von den Meinungen von anderen, von den Komplimenten von anderen. Also du bist von Gott abhängig, der deinen Mangel erfüllt und nicht, dass Menschen dir deinen Mangel erfüllen. Also es ist eine viel tieferes Glück, eine Seligkeit, als einfach nur glücklich.
Und es war dann bei dir auch tatsächlich so, also früher, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja häufig so, dass du dir Männer gesucht hast, um auch glücklich zu sein und oder Anerkennung geliebt, mich geliebt zu bekommen, geliebt zu fühlen. Und dann gab es 4 Jahre in deinem Leben, da hattest du keine Beziehung.
So und kein Sex und bin auch nicht gestorben.
Ah ja.
War sogar auch strahlend. War genauso strahlend wie diese Menschen, die ich kennengelernt habe und dachte, und andere haben mich schon gefragt, hey, hast du keinen neuen Freund? Und ich habe noch gesagt in Indien, doch, ich habe einen Mann kennengelernt. Ja, wer? Jesus, spinnst du jetzt total? Nein, das ist jetzt meine Nummer 1. Und nein, das war eine Befreiung auch, dass ich nicht mehr suchend oder einfach, wenn ich einen auch schon einen Mann gesehen habe, dass ich nicht mehr, oh, den will ich, oder da gerade schon irgendwas abgegangen ist, sondern dass ich sagen konnte, hey, ja, ist ein schöner Mann, Gott hat ihn so geschaffen, Punkt. Also wie auch mit dieser neuen Perspektive auf mich selber, dass ich kostbar bin, dass ich mich auch nicht mehr so schnell hergebe, den anderen Menschen auch so sehen kann. Und sonst hätte ich auch gar nicht im Studium noch, Theologiestudium mit jungen Männern, dann sogar Notschlafstelle von Pfarrer Sieber gearbeitet mit Jugendlichen, das wäre gar nicht gegangen. Also ich habe
wenn
Gott
du diese Grenze nicht gehabt hättest,
ich war nicht mehr auf Augenhöhe, sondern ich war wie eher eine Mutter oder eine ältere Schwester. Also ich hatte diese, Gott hat auch wiederhergestellt, diese Mütterlichkeit auch, die ich nicht hatte oder verloren habe. Oder auch wenn du abtreibst, dann unterdrückst du einen Teil von Mutter sein, von Frau sein. Und das hat er eigentlich wiederhergestellt, das hat er wieder neu gemacht. Und das war eine Befreiung, dann einfach glücklich zu sein. Und ich habe ihm auch gesagt, ich vertraue mich dir an.
Ja.
Wenn du möchtest, bleibe ich auch alleine. Ich weiß nicht, wie das aussieht als moderne Nonne. Vielleicht gibt es ein spezielles Kleidungsstück. Aber wenn es dein Wille soll geschehen. Und wenn es dein Wille ist, dass du mir irgendwann einen Mann bringst, dann ist das gut. Aber umsonst bleibe ich allein.
Eben, das war tatsächlich dein neues Lebensmotto. Es geht nicht mehr darum, ich möchte was im Leben erreichen. Es geht um meine Ziele, um meine Ideen. Sondern du wusstest, es geht um seine Ziele, um seinen Weg. Es geht darum, ihm nachzufolgen, würde man sagen.
Ja, absolut. Ja, weil er hat den besseren Plan als ich
auch. Er hat den besseren Plan als ich, genau. Das geht auch so ein bisschen rein in diese Folie. Wir werden nie wissen, wer wir sind, wenn wir nicht den kennen, der uns erschaffen hat. Das ist eine neue Identität in dir gewachsen. Ja, genau. Also nicht nur durch die Studiengemeinschaft, sondern einfach durch das Wissen, ich bin jetzt mit Gott unterwegs, ich lebe mein Leben mit ihm.
Ja, genau.
Und das hat ja dann auch Konsequenzen gehabt. Also du hast diese Folie geschickt, wo so diese Stichworte drauf sind. Was mir am meisten ins Auge gestochen ist, dieses Wort, das geteilt ist da, befriedigt. Das ist sicher auch jetzt im Zusammenhang mit der Sexualität, ist sicher das wichtigste Wort. Das war dein Lebensgefühl zu dem Zeitpunkt, ich bin befriedigt, also es braucht nicht diese äußerliche Befriedigung, Jesus ist mir genug.
Ja, genau. Also eigentlich ja auch Frieden finden. Also es ist ja noch interessant, weil zum Beispiel im Wort Selbstbefriedigung, oder, ist das Wort Frieden auch drin.
Ist auch Frieden
drin. Und das war zum Beispiel für mich jetzt etwas fast wie ein Zwang, oder?
Ja.
Also ich wusste eigentlich, das hat gar nicht so viel mit Sexualität zu tun, aber das war vielleicht etwas wie ein Druck ablassen auch, oder wie eine große Einsamkeit. Aber Jesus sagt, er gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und ich denke, eben dieses befriedigt sein, also Bedürfnisse erfüllt bekommen, Frieden finden, Ruhe haben. Darum ist das, habe ich das so auseinandergenommen. Frieden.
Aber dein Weg ist ja dann trotzdem nicht als Nonne weitergegangen. Du hast, wann geheiratet?
Vor 3 Jahren.
Bald 3 Jahren geheiratet. Wir haben hier ein Bild. Das ist der Samuel.
Ja, genau.
Mit ist dem wohnst du in Winterthur. Ich aber bringe Leben im Überfluss.
Ja.
Also für dich war wie klar nach den 4 Jahren, Gott schenkt dir nochmal was Neues, einen neuen Lebensabschnitt. Wie ist das gegangen? Von diesem, ich bin eigentlich zufrieden alleine, Befriedigung habe ich von Jesus und jetzt wieder ein Mann.
Also ich habe halt einfach auch gemerkt, dass vieles, was jetzt einfach gut funktioniert, ja auch erst heil werden kann, dann wieder in der Beziehung, in einer Nähe eben, wo ich ja eigentlich Angst hatte davor. Also ich hatte auch eine große, also wo ich dann gemerkt habe, dass Ehe überhaupt eine Realität in meinem Leben wird, dann sind mir nur die Tränen runtergelaufen, weil ich wusste, das ist reine Gnade. Ich habe das gar nicht verdient, oder, einen Mann zu bekommen, nach all dem, was ich getan habe. Nach andere suchen schon lange auch vielleicht Christen, oder einfach gemerkt habe, hey, das ist wirklich, er will das, und er hatte eigentlich fast ein Jahr bevor ich, weil ich hatte einfach eine große Ehrfurcht und dachte auch, hey, das ist dann etwas Verbindliches. Und aber da es für ihn auch so war, dass wir wussten, hey, wenn wir uns noch einmal einlassen auf jemanden, dann ist das für immer, oder solange Gott uns das schenkt. Aber das ist nicht selbstverständlich, und ich wusste auch, ich bin komplett ohne Mann. Ich bin eben, wir sind heil mit Jesus und nicht mit einem Partner. Also ist ein Partner ein Geschenk, das dazukommt, und das ist nicht selbstverständlich. Und
es ersetzt nicht die Beziehung zu Jesus, sondern es gibt einfach einen weiteren Aspekt dazu.
Ja, genau.
Du hast in einem anderen Talk-Gottesdienst gesagt, und es geht in eurer Ehe nicht so sehr darum, dass ihr gegenseitig euch die Bedürfnisse erfüllt. Das habe ich einen spannenden Ansatz gefunden. Willst du dazu noch was sagen?
Weil früher war es halt so, dass eben ein Mann musste mich glücklich machen oder musste meine Bedürfnisse erfüllen, mich eben befriedigen oder einfach nach meinem Ding tanzen, oder?
Ja.
Und ich glaube eben, wenn wir Jesus haben, wenn wir Gott haben als dieses Schutzdach auch, oder dass wir eben auch irgendwo die Grenzen eben auch kennen, den anderen lieben mit Respekt und in seiner Einzigartigkeit auch annehmen können. Manchmal nicht so einfach, muss ich sagen. Also eine große Herausforderung auch, eben nicht wieder in dieses, hey, du musst doch meine Vorstellungen, oder ich habe Erwartungen. gewisse dürfen schon sein, wenn man sich natürlich, wenn man ein Ehepaar ist, aber man darf nicht abhängig von dem sein, vom Partner, dass der eben das alles so machen muss oder so wie ich es finde, muss es gemacht sein, ist richtig. Ja. Ja, ja. Das ist die Herausforderung, glaube ich, ja, dass man da auch immer wieder Kompromisse schließen muss. Und das ist aber auch echtes Leben. Oder?
Das ist echtes Leben, ja.
Aber darum habe ich da auch Leben im Überfluss. Ist für mich auch nicht mehr, hey, es ist alles nur gut und toll. Und eben, wir haben Sex und es gibt keine Konflikte, Schwierigkeiten, sondern es ist reales Leben, wo man eben auch gemeinsam durch schwierige Dinge geht und das hält auch zusammen oder das da wächst man ganz anders auch zusammen.
Also der Überfluss ist nicht nur gemeint in Bezug auf alles Schöne und Gute, sondern der Überfluss ist auch gemeint in der Tragfähigkeit in Schwierigkeiten.
Ja, und auch zusammen anderen dann ein Segen sein können, auch etwas weitergeben. Ja. Nicht nur natürlich dann zu zweit, sondern auch das Weitergeben, was wir geschenkt bekommen haben. Oder?
Und das macht ihr ja auch. Also wir werden nachher nochmal ein Video sehen, in dem ein Gebet, das du geschrieben hast, auch szenisch umgesetzt wurde. Da ist dir dein Mann immer eine Ergänzung oder da arbeitest du viel mit deinem Mann zusammen. Also ihr macht richtig Projekte miteinander.
Ja, genau. Also weil wir sind beide kreativ und wir haben beide auch schon im Film und Medien gearbeitet. Also er ist selbstständiger Filmemacher, hat auch diesen Clip gemacht, wo wir am Anfang gesehen haben. Genau, und machen jetzt eigentlich eine Sendung auch zusammen für den Fontis Verlag, wo es um Bücher geht, wo ich Interviews mache mit Autoren, wo es um Lebensgeschichten geht, um Geschichten mit Gott. Und und haben auch noch mehr im Film zusammen auch vor. Und das ist natürlich ein riesiger Segen, auch eine große Herausforderung, zusammenzuarbeiten. Aber genau, ich glaube, da schleift Gott auch. Und hast du die Geschichte hinter diesem Video, was wir noch zeigen, gelesen auch?
Ja, die habe ich gelesen. Ah,
okay, weil das kam ja aus einem riesigen Streit heraus eigentlich. Also das könnt ihr sonst dann nachlesen, wenn es euch interessiert, die Geschichte dahinter. Aber eigentlich ist es ein Video zum Thema Dankbarkeit. Und weil wir gemerkt haben, dass wir eben gerade aufgrund von etwas, was wir zusammen gearbeitet haben, und es war nicht perfekt, es hat nicht alles ganz so funktioniert, und dann hat es einen riesen Krach gegeben, und da haben wir gemerkt, wir müssen von unserer Perfektion runterkommen, so sind wir wieder, erheben wir uns eigentlich auch über Gott, über das, was er uns gibt, was er uns schenkt. Es ist alles ein Geschenk, auch was wir filmen dürfen, wer vor die Kamera kommt, wer spricht. Und da haben wir dann Schluss am Ende ist das ein schlimmer Streit, ein kreatives Werk geworden. Und das hat, ich glaube, das macht Gott auch aus schlimmen Situationen, wenn wir da überwinden können und uns wieder zusammentun, macht er etwas Neues, Schönes.
Ja. Du sagst einmal, das Leben mit Jesus ist das größere Abenteuer, als du vorher das Leben in Bern und in Zürich gehabt hast. Obwohl ja viele Leute wahrscheinlich sagen würden, das ist doch das richtige Abenteuer. Also so ein Glamour-Leben, so ein Leben im Überfluss und auch in Partys und tolle Locations und viele Leute und VIPs und so weiter. Jetzt sagst du, eigentlich habe ich gemerkt, das Leben mit Jesus ist das größere Abenteuer. Kannst du das noch ein bisschen erklären, was verbirgt sich hinter dem Ausspruch?
Ja, also eben, es war ja nicht alles schlecht an diesem Leben vorher. Da war auch ganz viel Spannendes, spannende Menschen, kreative Menschen, wo ich mir wünschen würde, dass sie eigentlich auch Jesus kennen würden und sich auch einsetzen würden in seinem Reich mit ihren kreativen Gaben. Da war ja auch war viel Gutes auch dabei, aber ich denke, dass eben für mich ist das echte Abenteuer reales Leben und eben nicht so vieles ausblenden und sich seine eigene Realität bilden und Dinge tun, die eigentlich schlussendlich die dich selber verletzen, weil es war ja auch ein Selbstbetrug. Also viele Menschen betrügen sich selber, indem sie sagen, ja, das ist schon gut, oder wenn sie verletzt werden, ja, ich tue das ab, aber all das wird irgendwo
es wird wie in diesem Kessel, oder irgendwann kommt es raus und dann ist es wie nicht mehr.
Ja, oder du bist bitter oder hast keine Hoffnung mehr. Und das ist doch das vielmehr das echte Leben. Und du kannst auch Abenteuer mit Jesus erleben, ich glaube.
Wie machst du das konkret? Also du hast mir da am Telefon, wie wir miteinander geredet haben, hast du gesagt, manchmal stehst du am Morgen auf und dann betest du. Jesus, schenk mir gute
Momentan habe ich andere Herausforderungen und auch nicht mehr immer so viel Zeit, wenn ich rumlaufe, aber es gab wirklich die Zeit, wo ich auch gesagt habe, hey Jesus, brauch mich, oder ich schaue, was passiert, und ich hatte dann auch Zeit auf der Straße, mich einzulassen, oder auch im Zug, gut, doch, das passiert immer noch. Ich meine, wenn ich nicht irgendwie lese oder mich einstöpsle mit meinem Handy oder Musik, dann, dann passiert etwas, oder? Dann fängt irgendein Gespräch an, oder man wird auf etwas aufmerksam, oder ich denke auch, wenn irgendwo was, ich habe auch schon eben einen Streit, wo zwei aufeinander losgegangen sind, oder gemerkt, wie, hey, wenn wir mit der Kraft von Jesus kommen, mit der Liebe kommen, müssen wir keine Angst haben, und dann können wir eine Situation entschärfen und irgendwie Frieden reinbringen und etwas völlig drehen. Und ich denke, dass man da noch viel mehr mit Mut auch und mit dieser Kraft und Autorität von Jesus durchs Leben gehen kann und dann auch viele Abenteuer erleben.
Also, wir haben kurz im Auto über das Thema Sabbat geredet, und da hast du auch gesagt, es ist wichtig für dich, einmal in der Woche zur Ruhe zu kommen, nichts zu tun, kein wieder Telefon und diesen Alter, mindestens einen Tag. Was ist so dein Zugang zu Gott? Wie pflegst du diese Beziehung zu Jesus?
Also eigentlich auch auf verschiedenen Ebenen. Also klar, klar, Bibel lesen, stille Zeit machen, die kann mal lauter sein oder stiller sein, manchmal beten, manchmal singen, kann aber auch mal was malen sein, kann auch in die Natur gehen, Zeit verbringen, einfach kann auf verschiedene Arten sein.
Also du hast ganz unterschiedliche Zugänge zu Jesus und du nutzt das je nach Tagesbestform oder...
Ja, es gibt schon diese, eben manchmal kommt es durcheinander, das ist schon so. aber ich nehme mir die Zeit schon, mindestens einmal am Tag. Also es kann auch manchmal ein kurzes Powergebet sein, eben wenn irgendwo, also ich merke es einfach. Also ich habe gerade einen guten Spruch gehört, ein Musiker quasi, wenn er nicht übt. Wenn er einen Tag nicht übt, dann merkt er es selber. Wenn er zwei Tage nicht übt, dann merkt es seine Frau. Und drei Tage merkt es das Publikum. Also ich denke, wenn wir nicht, und ich glaube, diese Zeit ist so umkämpft auch. Diese Zeit mit Jesus, wo wir eben nur mit ihm zusammen sind, die ist so umkämpft, weil du kannst immer Ablenkungen haben. Und da ist noch Wäsche und da, man kann immer was machen. Immer noch irgendwas man machen. Muss sich diese Zeit richtig nehmen.
Dein Buch, das du geschrieben hast, du hast ein paar Exemplare mitgenommen, das sagt nachher auch noch die Jocelyn, aber da steht zwischen Freiheit und Liebe.
Zwischen Liebe und Freiheit.
Genau. Zwischen Liebe und Freiheit, gut, also wir einigen uns.
Freiheit und Liebe. Mein Leben zwischen Freiheit und Liebe.
Leben zwischen Freiheit und Liebe. Sag noch was zu diesen zwei Worten, so als Abschluss.
Ich glaube, ich habe wahre Freiheit, oder ich dachte, Freiheit ist, wenn ich alles machen kann, was ich will, oder mir alles kaufen kann, was ich will, überall hin reisen, wo ich will, eben die Männer nehmen, die ich will, aber das hat mich eigentlich in einen goldenen Käfig gebracht. Und ich glaube, dass wahre Freiheit ist, wenn wir eben in Abhängigkeit mit unserem Schöpfer sind, mit Jesus leben und in dieser Freiheit und Dankbarkeit auch sind und eben nicht Dinge, wo wir irgendwie merken, hey, das tut uns nicht gut. Also wir können ja alles machen, was wir wollen, aber vielleicht merken wir eben dann, das tut uns nicht gut. Und Gott ist kein Spaßverderber, glaube ich, sondern er möchte uns auch beschützen. Er möchte auch, dass wir gewisse Dinge nicht tun, weil er uns liebt, aus Schutz und nicht aus, er will uns das vorenthalten oder so. Und ihr habt ja jetzt gehört in meiner Geschichte, das alles hat mir nicht die Glückseligkeit gebracht, sondern vielleicht temporäres Glück, was aber dann eben schnell wieder weg ist. Und Liebe, das ist ein riesiges Wort, aber es steht ja in der Bibel, Gott ist Liebe, also er ist die Liebe. Und das wichtigste Gebot ist auch, lieb Gott mit deinem ganzen Herzen, ganzen Verstand, ganzen Körper, also eigentlich mit allem drum und dran. Und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Also ich glaube, wenn wir in diesem Fluss sind, dass wir eben Liebe erhalten für uns selber, dann lieben wir uns auch selber und dann können wir auch dem Nächsten etwas weitergeben. Und das ist ein Fluss, denke ich, wenn da etwas fehlt, dann machen wir eben Dinge vielleicht, um Anerkennung zu bekommen, aber nicht aus dieser wahren Liebe heraus. Und Liebe eben auch nicht zu verwechseln mit Sexualität, oder? Das ist eine Lüge zu denken, nur wenn ich begehrt bin oder wenn ich Sex habe, dann bin ich geliebt. Das muss überhaupt nicht sein. Also,
das ist ein Unterschied,
ja. Ja, genau. Aber wenn beim Sex Liebe dazu kommt, dann ist es eben echt oder schön, ja. Weil du kennst einander, du bist in einem Vertrauensverhältnis. Oder eben in der Ehe auch mit einem, ja, in einem Schutz von Gott, ja. Auch. In einem,
ja. So wie du das jetzt ja auch erlebst mit deinem Mann.
Ja, also ja, eben, Sexualität ist ein Bestandteil, aber für uns nicht mehr das Wichtigste, nicht mehr das Prioritäre.
Das ist nicht das Fundament der Ehe, sondern es ist ein Teil davon.
Genau, ja, weil wir haben ja auch nicht mit dem angefangen, ja. Wie früher wir das oft gemacht, ja. Haben oder immer, sondern wir haben eigentlich als Freunde angefangen, ja. Ja. Und uns auf verschiedenen Ebenen kennengelernt, ja, oder als, ja. Partner, als Team. Und, oder Bruder und Schwester im Glauben, und ja, dann kam die Sexualität dazu, ja.
Ja, schön. Tina, ich würde gerne beten und dann gehen wir zum nächsten Teil des Gottesdienstes über. Wir haben Abendmahl, wir haben Worship. Ich würde vorschlagen, wir stehen auf dazu, für die, die es möglich machen können. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken für dieses Zeugnis, für dieses Leben. Du hast mehrfach geredet in dieses Leben hinein von der Tina. Du hast zu ihr geredet durch Träume, durch Begebenheiten, durch dein Wort. Und du hast zu ihr geredet auch durch Menschen, die dich kennen. Und Herr Jesus Christus, danach sehnen wir uns, dass du immer wieder zu uns redest, dass du uns diese Beziehung zu dir lebendig erhaltest und dass du uns auch segnest, wenn wir diese Beziehung zu dir pflegen. Ich bitte dich ganz besonders für das weitere Leben, dass Tina das immer wieder erleben kann, wie du abenteuerlich auch eingreifst, Dinge drehst, die ja, im Moment ganz anders erscheinen, und dass du ihr immer wieder auch diesen Frieden, diese Glückseligkeit, diese Befriedigung schenkst, von der sie erzählt hat. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass dein Sohn am Kreuz für uns gestorben ist und dass du das alles möglich machst durch den Frieden, den uns das Kreuz und dein Tod uns bringt. Amen.
Amen.
Tina, du darfst dich schon setzen, ja, wenn du möchtest. Ich lese uns Worte aus Matthäus 26. Mein Handy hat den Hitzeschock, nee. Da heißt es: Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot und sprach das Danke.